Eine ungewöhnliche Neujahrspredigt ist auf unserer Internetseite angekündigt. Als ich mich für das Thema festlegen musste, man muss das ja immer eine ganze Weile voraus, da hatte ich nur so eine vage Vorstellung, worüber ich predigen wollte. Und dann wählt man halt so einen Titel, der alles offen lässt und der trotzdem vielleicht als Lockvogel taugt. Ja, was ist an meiner Neujahrspredigt so ungewöhnlich? Nicht die Form, zumindest habe ich das nicht klar damals vorgehabt, dass ich sowas einspiele. Die Form ist nicht ungewöhnlich. Ich halte eine ganz gewöhnliche Predigt, aber so hoffe ich, der Inhalt, wenigstens ein bisschen. Neujahr ist ja die Zeit der guten Vorsätze. Man setzt sich neue Ziele. Das alte Jahr ist abgehakt und jetzt geht alles wieder bei Null los. Man nimmt sich vor, die dummen Gewohnheiten abzustellen und die alten Fehler und von jetzt an alles besser zu machen. Über die Weihnachtstage hat man sich ausgeruht und tüchtig satt gegessen und jetzt ist man voller Tatendrang. Man krempelt die Ärmel hoch und macht sich an die Arbeit. Und bei uns in den christlichen Gemeinden ist das nicht viel anders. Auch da macht man eine Jahresplanung, steckt sich Ziele, die unbedingt erreicht werden sollten, verteilt Ämter und Dienste. Eine Neujahrspredigt wäre also der ideale Anlass, um die Gemeinde zu neuen Taten aufzufordern, zu noch mehr Einsatz anzuspornen. Aber genau das will ich heute nicht tun und deswegen eben ist die Predigt ein bisschen ungewöhnlich. Meine Botschaft lautet heute nicht, tu dies und das. Meine Botschaft lautet, mach mal Pause. Nicht tu dies und das, setz dich hier ein, setz dich dort ein, sondern mach mal Pause. Das ist mein Kontrapunkt, sozusagen mein Kontrastprogramm, die Ruhe, die Stille. Ich lese zum Auftakt eine kleine Begebenheit, die wir im Markus-Evangelium finden, in Kapitel 6, Vers 30 bis 32. Ich lese ein paar Verse voraus, weil das damit zusammenhängt, schon im Vers 7 und 12. Da heißt es Folgendes. Jesus rief die 12 Jünger zu sich, sandte sie jeweils zu zweit aus und gab ihnen Vollmacht über die bösen Geister. Da machten sich die Jünger auf den Weg und riefen die Menschen zur Umkehr auf. Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Und jetzt das, was uns interessieren soll. Die Apostel kamen wieder bei Jesus zusammen und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte Jesus zu ihnen, kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, so dass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Sie fuhren also mit einem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Was sagt Jesus hier zu seinen Mitarbeitern? Macht mal Pause. Sie hatten tüchtig gearbeitet und als Belohnung folgte jetzt nicht gleich ein neuer Auftrag, sondern jetzt war erstmal Ruhe angesagt. Ruhepausen gehören zur Arbeit. Offensichtlich auch im Arbeitsprogramm und im Zeitmanagement von Jesus. Ich vermute stark, dass wir da ein kleines bisschen anders eingestellt sind. Wir denken, je mehr einer für Gott tut, desto geistlicher ist er. Je mehr sich jemand in der Gemeinde einsetzt, desto größeren Tiefgang hat sein Glaube. Frömmigkeit zeigt sich darin, dass wir so viel wie nur irgend möglich für Gott tun. Ruhepausen und ausreichend Schlaf, die haben bei diesem Konzept eigentlich gar keinen Platz. Sie sind bestenfalls ein notwendiges Übel. Meine Frau und ich hatten mal vor einiger Zeit einen Missionar aus Afrika für einige Tage bei uns zu Besuch. Ich holte ihn am Flughafen ab und er wirkte so abgespannt und erschöpft, dass er mir richtig leid tat. Ich sagte zu ihm, bei uns kannst du dich richtig ausschlafen. Nein, entgegnete er, das werde ich nicht tun. Ich achte darauf, dass ich immer übermüdet bin. Ein Christ sollte immer zu wenig Schlaf haben, sonst wird er bequem und handelt aus eigener Kraft, statt sich bewusst zu sein, dass er ganz von Gott abhängig ist. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen extrem, aber wenn wir ehrlich sind, bewundern wir solche Leute heimlich. Leute, die sich total für Gott einsetzen, für Gottes Sache so sehr, dass sie sogar auf Schlaf und Essen und Bezahlung verzichten. Ich bin nur nicht ganz so sicher, ob diese Einstellung unbedingt das ist, was Gott von uns erwartet. Möglicherweise gibt es da ein paar Ursachen, die gar nichts mit totaler Hingabe zu tun haben. Und vielleicht sind da ein paar Gedanken im Spiel, die wir in die Bibel hineinlesen, obwohl sie gar nicht aus der Bibel stammen. Und das wollen wir uns ein bisschen ansehen. Natürlich wurde zur Zeit von Jesus auch gearbeitet. Die Leute damals waren keine Spur weniger fleißig als wir. Und doch gab es ein paar Rahmenbedingungen, die uns gar nicht mehr so bewusst sind und die man eigentlich mithören muss, wenn man liest, dass da so tüchtig gearbeitet wurde, auch zur Zeit von Jesus. Ein Unterschied ist zum Beispiel der: Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Und ob wir wollen oder nicht, unser Denken und Handeln wird davon beeinflusst. Was im Berufsleben zählt, sind Zahlen, möglichst große Zahlen. Im Business herrscht die Mathematik. Die Mathematik ist sozusagen ja die Herrin unserer Welt. Immer höhere Umsätze, immer größere Gewinnspannen, immer mehr Leistung bei immer weniger Personal. Überstunden sind selbstverständlich, man lebt ja für die Firma. Der Erfolg wird berechnet, er muss quantifizierbar sein, er muss sich in Prozenten und Summen nachweisen lassen. Das ist das Klima, in dem wir leben und arbeiten, und unbewusst übertragen wir das auch auf unser Leben mit Gott. Gott will Erfolge sehen. Wir müssen Gott gegenüber einen Leistungsnachweis erbringen. Und wie gelingt das am sichersten? Indem wir auf Zahlen verweisen können. So und so viel Dienste für die Gemeinde, so und so viel Stunden Freizeit geopfert, so und so viel Geld gespendet. Ob das wirklich der beste Maßstab für Qualität ist? Wie gesagt, unser Wert wird in unserer Leistungsgesellschaft nach Leistung beurteilt. Wir definieren uns über unsere Arbeit, unseren Beruf. Achten Sie mal drauf, wenn Sie mit jemand Fremden ein Gespräch anknüpfen wollen. Die erste Frage ist gewöhnlich: Was machen Sie? Und wenn er dann sagt, ich bin Professor für Biochemie, dann erstarren wir vor Ehrfurcht. Der Mann ist in unserer Vorstellung ganz weit oben angesiedelt. Dabei mag das ein gewissenloser Lump sein, der seine Frau hintergeht und seine Kollegen mobbt. Und wenn das Gegenüber sagt, ich bin bei der Müllabfuhr angestellt, dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht die Nase rümpfen. Dabei mag der Müllmann ein höchst ehrenwerter Bürger sein und ein aufrechter Charakter. Aber eben in unserer Werteskala, da zählt der Job und das Gehalt. Und weil wir in einer Leistungsgesellschaft leben, wird immer mehr gearbeitet, werden immer mehr Überstunden gemacht, freie Tage geopfert, Nachtschichten dran gehängt. Unsere Welt ist völlig einseitig handlungsorientiert. Man hat immer den Eindruck, dass es noch was zu tun gibt und dass eigentlich gar keine Zeit zum Ausruhen bleibt. Man operiert im Multitasking, Autofahren und gleichzeitig telefonieren. Und in der Freizeit, die man ja schließlich auch noch hat, da ist alles durchorganisiert. Fragen Sie mal meine Frau, wie die Schüler durchorganisierte Nachmittage haben. Die kommen gar nicht mehr dazu, sich zu erholen. Erst die Musikstunde, dann der Fitnessclub, dann das Videogame und nebenher noch mit 5 Kameraden chatten. Stressaufbau statt Stressabbau, auch in der Freizeit. Und übrigens bei uns Christen kann das Ganze noch ganz besonders erschwerend werden, bedenklich, weil bei uns ja noch dazu kommt, dass wir nicht mal am Sonntag ausschlafen können. Ja, ein anderer Unterschied: die technischen Fortschritte, die unsere Welt viel hektischer, viel schnelllebiger machen, schnelllebig im wahrsten Sinn des Wortes, als damals. Zur Zeit von Jesus, da gab es zum Beispiel noch kein elektrisches Licht. Wenn es bei uns dunkel wird, dann knipsen wir einfach das Licht an, weiter geht der Tag. Damals konnte man die Nacht noch nicht zum Tag machen. Man konnte nicht ohne weiteres durcharbeiten. Jesus hat mal gesagt, es ist 12 Stunden am Tag hell. Johannes 11, Vers 9. 12 Stunden am Tag. Er spricht hier sehr exakt. In Palästina geht die Sonne immer ungefähr um 6 Uhr auf und um 6 Uhr unter. Morgens, abends, macht 12 Stunden. Deswegen, wenn in der Bibel steht, um die dritte Stunde, das ist dann 9 Uhr morgens, von 6 Uhr morgens angezählt. Sechste Stunde ist mittags. Und die Nacht ist aufgeteilt in 4 Nachtwachen zu je 3 Stunden, auch wieder die 12 Stunden Nacht. Wenn es dunkel wurde, dann ging man zur Ruhe. Wenn es hell wurde, stand man auf. Die natürlichen, die naturgegebenen Ruhepausen waren viel länger als heutzutage. Zwangsweise sozusagen. Zur Zeit von Jesus gab es auch keine Autos, keine Züge, keine Flugzeuge. Das schnellste Verkehrsmittel war das Schiff. Und das war vom Wind abhängig. Ohne Wind hingen die Segel schlaff und das Schiff dümpelte so vor sich hin. Über Land ging man zu Fuß oder, wenn man es sich leisten konnte, auf dem Rücken eines Esels oder Maultiers. Pferde und Wagen, das war nur was für die Oberschicht. Und viel schneller ging das auch nicht. Es gab schließlich noch keine Asphaltstraßen. Heute, da düsen und chatten wir im Düsenjet von einem Ort zum anderen. Wir setzen uns ins Flugzeug und sind in ein paar Stunden ein paar tausend Kilometer woanders gelandet. Ein Manager, der kann am Vormittag einen Vortrag in Zürich halten und am Abend an einer Podiumsdiskussion in Berlin teilnehmen. Ist überhaupt kein Problem. 1,5 Stunden Flugzeit von Zürich nach Berlin. Swiss, Air Berlin, alles vorhanden. Problematisch bei der Geschichte ist nur die kurze Vorbereitungszeit, die ihm jeweils bleibt. Nicht die Umstellung und die Einstellung auf die neue Aufgabe. Wie hätte Paulus denn das bewerkstelligt? Paulus, der musste zu Fuß von Zürich nach Berlin. Das sind etwa 900 Kilometer. Macht 30, wenn man sagt 30 Kilometer pro Tag, macht das 30 Tage, also ein Monat. Falls Paulus ohne Pause durchmarschierte, einen Monat, wenn er keine Blasen kriegte. 30 Tage, da kann man ganz schön viel Zeit investieren, um über einen Bibeltext nachzudenken, über den man predigen will. Oder zu überlegen, wie man auf eine seelsorgerliche Frage antworten will, die einem per Brief gestellt wurde. Ich weiß schon, das Reisen damals war viel anstrengender und gefährlich. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber die Ruhepausen waren gewissermaßen mit eingebaut. Bei modernen Reisen sind diese Pausen auf ein Minimum zusammengeschrumpft. Zur Zeit von Jesus gab es auch noch keine elektronische Post. Es gab keine E-Mails, es gab keine SMS, es gab kein Twitter. Man musste nicht dutzendweise Mails, die einen überhaupt nicht interessieren, öffnen und überfliegen und löschen. Man wurde überhaupt nicht ständig in seinen Gedankengängen unterbrochen, weil da gerade irgendein lieber Freund dringend eine Mitteilung machen muss und unbedingt jetzt sofort eine Reaktion drauf haben will. Instant Messages, die eine Instant Antwort verlangen. Damals, als man noch richtige Briefe schrieb, da hatte man viel mehr Zeit zu überlegen, was man schreiben wollte. Und bis die Antwort kam, vergingen Tage und vielleicht Wochen. Und die Gedanken konnten sich setzen. Man konnte in Ruhe über die Sache beten. Der ganze Prozess des Gedankenaustauschs lief sozusagen auf der Kriechspur, verglichen mit heute, wo jeder auf der Datenautobahn möglichst weit links in die Zukunft saust. Ja, zur Zeit von Jesus gab es auch noch kein Fernsehen und kein Radio. Vom Internet ganz zu schweigen, davon wagte damals noch keiner zu träumen. Konkret hieß das, wenn man von der Arbeit nach Hause kam, dann warteten dort nicht 30 Radiosender und 60 Fernsehkanäle darauf, dass man sich da erstmal durchzappte. Man wurde auch nicht zugedeckt mit Schreckensmeldungen aus der ganzen Welt. Man erfuhr vielleicht, was im eigenen Städtchen passierte. Manchmal kam auch ein Bote aus der Hauptstadt und berichtete von irgendeinem Krieg oder einem Thronwechsel. Aber das war's in der Regel. Das waren die News. Dass an der Westküste Amerikas die Erde bebte und Tausende mit in den Tod riss, das erfuhr man ganz einfach nicht. Und dass in der Mandschurei ein Sack Reis umfiel und eine Maus erschlug, das erfuhr man auch nicht. Nicht? Der Kopf wurde bei Weitem nicht so zugestopft mit Informationen aller Art. Sinnvolle, sinnlose. So ist das heute. Alle diese Infos, die wollen ja erstmal gehört, gelesen, aufgenommen und verarbeitet werden. Das braucht Zeit, das blockiert, das beschäftigt, das geht uns nach. So toll das ist, mit der ganzen Welt vernetzt zu sein, auch dadurch fehlt uns wieder ein Stück natürliche Ruhepause. Jetzt möchte ich mit dem allem natürlich auf gar keinen Fall den Eindruck erwecken, als sei früher alles besser gewesen. Früher in der guten alten Zeit. Die Menschen zur Zeit von Jesus, die hatten, meine ich, viel mehr existenzielle Sorgen als wir. Werden wir heute genug zu essen haben? Wie könnte unser krankes Kind wieder gesund werden? Wer sorgt für mein Recht? Wird es womöglich wieder einen Krieg geben? Das waren Sachen, die Leute Tag aus Tag ein beschäftigten. Und ich glaube, wir wollten nicht mit ihnen tauschen. In all diesen Bereichen geht es uns viel besser. Und doch, der Lebensrhythmus war ruhiger. Es ging weniger hektisch zu. Der Alltag ließ den Menschen mehr Atempausen. Ich habe jetzt lauter Gründe aufgezählt, Gründe für unsere Ruhelosigkeit, Gründe, die gar nichts mit dem Glauben zu tun haben, weltliche Gründe sozusagen. Es gibt aber auch ein paar Gründe, die scheinbar aus der Bibel stammen, fromme Gründe. Ein solcher Grund kann sein, wenn wir in der Bibel lesen, dann bleiben wir oft an den Anweisungen hängen. Tu dies, tu das, verhalte dich auf diese Weise, verhalte dich auf jene Weise. Gerade in den Briefen des Neuen Testaments, da stehen ja so viele Regeln und Gebote. Und weil die so konkret sind, so praktisch, beschäftigen sie uns unmittelbar und wir überlegen, wie wir die in unserem Alltag umsetzen können. Und in den Predigten, die man am Sonntag hört, da wird man ja auch ständig aufgefordert, noch mehr Kräfte für die Gemeinde einzusetzen, noch mehr Zeit für Gott zu opfern, noch mehr Kräfte zu mobilisieren für Gottes Sache. Und durch das alles kann schnell der Eindruck entstehen, dass es beim christlichen Glauben zur Hauptsache darum geht, dass wir möglichst viel tun. Und dann lauert die Gefahr, dass man in Aktionismus verfällt, dass man diese zahlreichen Aktivitäten mit geistlicher Frucht verwechselt. Es mag noch einen frommen Grund geben. Die Vorstellung, dass man bei Gott umso besser dasteht, je mehr Leistungen man vorzuweisen hat. Ich weiß natürlich, und wir alle wissen, dass wir aus purer Gnade gerettet sind. Unsere Erlösung ist ein reines Geschenk. Wir haben nichts dazu beigetragen. Das wissen wir alle. Dogmatisch ist uns das klar. Und doch fürchte ich, dass tief in unserem Herzen immer noch diese Meinung haust, in irgendeiner Ecke unseres Herzens, fast hätte ich gesagt, dieser Reflex, dass wir uns den Himmel verdienen müssen. Das ist ja die Grundeinstellung aller Religionen. Man muss sich den Himmel verdienen. Und bis uns das aus den Köpfen und aus den Herzen ausgetrieben ist, das braucht ein ganzes Leben. Vor einiger Zeit sagte mir mal jemand, er sei jetzt ein paar Mal nicht in den Gottesdienst gekommen, weil er sich in irgendeiner Sache schlecht verhalten habe. Und er wollte sich jetzt erstmal eine Weile gut verhalten, damit er Gott dann wieder mit gutem Gewissen unter die Augen treten kann. Und dann kommt er wieder in den Gottesdienst. Sehen Sie, auch da Leistung, Anerkennung, Einsatz, um Gott näher zu kommen. Und manchmal kompensieren wir ein Unrecht nicht dadurch, dass wir es Gott bekennen und wenn es nötig ist, vor den Menschen wieder gut machen, sondern dadurch, dass wir uns umso mehr noch für Gott ins Zeug legen. Leistung, um sein Wohlwollen zu erlangen. Das waren jetzt alles Gründe, warum wir oft so ein ruheloses Leben führen, so ein rastloses, unruhiges Leben. Wir können da von unserem Herrn, von Jesus lernen. Eben, wir müssen es uns von ihm sagen lassen. Mach mal Pause. Jesus hat seinen Jüngern Pausen angeordnet. Die gehören zum Arbeitsleben, die gehören zu unserem Dasein als Menschen. Wo taucht eigentlich in der Bibel das Stichwort Ruhe zum ersten Mal auf? Bereits nach einer Woche, am siebten Tag. In 6 Tagen hatte Gott die Welt geschaffen und dann war erstmal Ruhe. Gott selber legte eine Pause ein. In 1. Mose 2, Vers 2 heißt es, am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von aller seiner Arbeit aus. Ausruhen, im Hebräischen Shabbat, Shabbat, davon kommt das Wort Sabbat. Im Hebräischen heißt es auch Shabbat. Also Ausruhen und Sabbat, das hängt unmittelbar miteinander zusammen. Der Sabbat, das ist der Ausruhtag. Das ist der Tag, wo man aufhört zu arbeiten und wo man stattdessen eine Ruhepause einlegt. Mach mal Pause. Gott selber hat Pause gemacht und der Sabbat ist nach diesem siebten Tag von Gott eingerichtet. Macht ihr auch mal Pause. Nun könnte man ja denken, dieser siebte Tag, der ist ein Lückenbüßer. Die Ruhepause, die wird einfach dazwischen geschoben, wenn man nicht mehr anders kann. Wenn man drauf und dran ist, schlapp zu machen, wenn der Tank leer ist, also legt man eine Pause ein, legt sich eine Weile aufs Ohr, isst was, trinkt was und kaum ist der Tank wieder gefüllt, geht's auf zu neuen Taten. Der Ruhetag als unvermeidliche Zwischenstation zu noch größeren Leistungen. Aber so ist das nicht im Schöpfungsbericht. Die Ruhepause ist nicht eine lästige Pflichtübung. Die ist eigentlich überhaupt keine Pause. Die ist das Ziel der ganzen Schöpfungstätigkeit. Man sieht das daran, wie Gott den siebten Tag behandelt. Am Ende des sechsten Tages heißt es, und Gott sah alles an, was er geschaffen hatte, und er sah, es war alles sehr gut. Das ist das angemessene Urteil über eine in jeder Hinsicht fantastische Schöpfung, an der es nichts mehr auszubessern und zu reparieren und zu vollenden gibt. Alles sehr gut. Aber was heißt es am siebten Tag? Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn zu einem heiligen Tag, der ihm gehört. Denn an diesem Tag ruhte Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollbracht hatte. Das ist eine Steigerung. Der siebte Tag ist nicht nur sehr gut, er ist gesegnet, er ist heilig, er gehört Gott, er ist sozusagen für Gott auf die Seite gestellt. Ein absoluter Ausnahmetag, ein Tag, der alles Vorhergehende überragt. Ein Tag, der in einer einzigartig engen Beziehung zu Gott steht, anders als die anderen Tage, die Arbeitstage. Wenn Gott sonst in der Bibel etwas segnet oder etwas für heilig erklärt, dann sind das immer Lebewesen, irgendwelche Menschen, manchmal auch Tiere. Aber hier haben wir die eine große Ausnahme. Hier segnet Gott nicht Lebewesen, er segnet eine bestimmte Zeit. Er segnet den Ruhetag und erklärt ihn für heilig. In gewissem Sinn läuft bei dem ganzen Schöpfungswerk alles auf diese Ruhe hinaus. Sie ist das Ziel der ganzen kreativen Arbeit, die Gott geleistet hat. Sie ist der krönende Abschluss der Schöpfung. Sie ist übrigens nicht nur der krönende Abschluss der Schöpfung. Ruhe ist der krönende Abschluss der ganzen Weltgeschichte. Ruhe ist das Ziel von Gottes Volk. Ich finde das ganz großartig, wie die Bibel immer wieder Ruhe als den Endpunkt nennt. Das ist nicht eben sowas, was zwischen rein muss, damit wir wieder kräftig werden und noch mehr leisten können. Ruhe ist der Endpunkt, das ist die Krönung. In Hebräer 4 heißt es, somit wartet auf Gottes Volk noch eine Zeit vollkommener Ruhe, die wahre Sabbatfeier. Denn wer an Gottes Ruhe Anteil bekommt, darf von all seiner Arbeit ausruhen, genauso wie Gott ruhte, als er alles erschaffen hatte. Und dann sagt der Schreiber, setzen wir also alles daran, an dieser Ruhe teilzuhaben. Und es ist ganz interessant, in Offenbarung 14, da wird gesagt, von denen, die dem Herrn treu geblieben sind, ihr ganzes Leben lang, ja, sie werden sich von aller Mühe ausruhen, denn was sie getan haben, wird nicht unbelohnt bleiben. Da wird denen, die Gott gehören, versprochen, sie werden sich ausruhen. Und schauen Sie mal ein paar Verse vorher, da wird über die geredet, die nicht zu Gott gehören, die ihn verworfen haben. Und was heißt es von denen? Keiner von denen, die das Tier und sein Standbild angebetet und das Kennzeichen getragen haben, das für seinen Namen steht, wird jemals Ruhe finden, weder am Tag noch in der Nacht. der Rauch des Feuers, in dem sie Qualen leiden, wird für immer und ewig aufsteigen. Keiner wird Ruhe finden. Ich glaube, das ist vielleicht die allergrößte Qual, keine Ruhe haben, ewig ruhelos bleiben. Die Ruhe ist das Ziel der ganzen Weltgeschichte. Und wir finden auch die Ruhe nicht nur jetzt am Anfang als Krönung der Schöpfung und dann am Ende als Krönung der Geschichte, wir finden sie in der Bibel immer wieder zwischendrin, Ruhepausen. Mose war 40 Jahre lang Schaf- und Ziegenhirte auf der Halbinsel Sinai. Vorher war er Prinz am ägyptischen Königshof, nachher wurde er der Befreier seines eigenen Volkes, aber dazwischen führte Gott ihn für einige Jahrzehnte sozusagen ins Abseits, um ihn auf diese riesige Aufgabe vorzubereiten. Eine ganz lange Ruhephase. Jesus war nach seiner Taufe 40 Tage lang in der Wüste, ehe er seine öffentliche Tätigkeit begann. Klar, Mose war am Sinai nicht untätig. Immerhin war er für große Viehherden verantwortlich. Und Jesus war in der Wüste auch nicht untätig. Immerhin betete und fastete er. Und am Ende wurde er vom Teufel auf die Probe gestellt. Und trotzdem, beide Male war es eine Phase der Zurückgezogenheit, eben eine Art Ruhepause. Es war eine Zeit, in der nach unseren Maßstäben nicht viel für Gottes Reich heraussprang. Mose kümmerte sich nicht um sein Volk. Jesus hielt keine Reden und heilte keine Kranken. Keine Taten, keine Leistungen, nichts Zählbares, nichts Messbares. Verlorene Zeit. In Gottes Augen nicht. Diese Ruhepausen sind keine verlorene Zeit. Das sind eben nicht, die sind nicht konzipiert als leere Zeit, als Stunden und Tage, die man einfach absitzt und wo man Däumchen dreht und sich langweilt. Die sind gedacht als Zeiten für die körperliche Erholung, als Zeiten für die Familie, für die Frau, für die Kinder, für den Mann. Zeiten des Nachdenkens, des Lesens, des Gesprächs. Und vor allem sind es Zeiten für Gott, Zeiten des Gebets und der Beschäftigung mit der Bibel. Eben heilige Zeiten. Die Ruhepause, die Gott nach den Schöpfungstagen einlegte, war heilige Zeit. Zeit, die Gott gehört. Der Sabbat war ein heiliger Tag, ein Tag, der für Gott reserviert war. Das möchte ich Ihnen mitgeben. Wir müssen also absolut kein schlechtes Gewissen haben, wenn wir ab und zu eine Pause einlegen. Das dürfen wir nicht nur, das sollen wir. Pausen gehören zu Gottes Zeitplan für unser Leben. Pausen einzulegen ist auch ein Zeichen des Vertrauens auf Gott. Denn letztlich liegt ja doch alles an Gottes Segen. Wir können letztlich gar nicht für das Gute sorgen, das wir mit all unseren Mühen erreichen wollen. In Psalm 127 steht das ganz großartig. Der Herr selbst muss das Haus bauen, sonst arbeiten die Bauleute vergeblich. Der Herr selbst muss die Stadt beschützen, sonst ist jede Wache umsonst. Was könnt ihr denn ohne Gott erreichen? In aller Frühe steht ihr auf und arbeitet bis tief in die Nacht. Mit viel Mühe bringt ihr zusammen, was ihr zum Leben braucht. Das gibt Gott den Seinen im Schlaf. Er lässt ja das Korn auf den Feldern wachsen. Da können wir uns abmühen, wie wir wollen. Der Bauer bringt die Ähren nicht in die Höhe. Das macht Gott. Pausen tun uns gut. Pausen tun unsere Arbeit gut. Sie tun unseren Ehen gut, sie tun unseren Familien gut, sie tun unserer Beziehung zu Gott gut. Wer ohne Punkt und Komma durchpowert, der ist irgendwann ausgepowert. Der leistet nicht mehr, sondern weniger. Wer sich den lieben langen Tag und noch die Nacht dazu in sein Büro einschließt, der vernachlässigt seine Frau und seine Kinder und wird sie am Ende verlieren. Was hat er dann von all seinem Geld und von aller beruflichen Anerkennung? Wer keine Pausen für Gott einlegt, der lebt sozusagen an seiner eigentlichen Bestimmung vorbei. Wir sind ja nicht die Einzigen, die für unser Leben einen Plan machen. Gott hat auch einen Plan für uns gemacht, einen weit besseren, einen viel weitreichenderen, einen richtig sinnvollen Plan. Aber wenn ich mir nicht die Zeit für Gott nehme, nicht sein Wort lese, nicht im Gebet auf ihn höre, sondern einfach so in den neuen Tag hineinstolpere, einfach so ein neues Projekt angehe, wie soll mich Gott dann seinen Weg führen? Dann bin ich am Ende eben wirklich nur einen zweit- oder drittbesten Weg gegangen. Dann habe ich am Ende nur ein zweit- oder drittklassiges Leben geführt. Gott hätte aus meinem Leben noch so viel mehr machen können. Jesus ist uns auch hier unser großes Vorbild. Mit diesen Pausen, wo er sich auf Gott ausrichtet. Nicht, man könnte ja auf die Idee kommen, dass Jesus das gar nicht nötig gehabt hat, zu beten. Schließlich war er Gott in Person. Der wusste doch irgendwie, müsste man meinen, ganz von allein, was gut und richtig ist und was er tun musste. Aber nein, wir lesen von Jesus immer wieder solche Sachen, wie zum Beispiel Markus 2. Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Er hat eine Ruhepause eingelegt und er hat sie benutzt, nicht um Däumchen zu drehen, sondern um mit seinem Vater Kontakt aufzunehmen und den Tag vorzubereiten. Oder aus dem Matthäusevangelium, ja, habe ich jetzt eins überblättert, ja da, Matthäus 14. Er stieg auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Eine lange Ruhepause, eine lange Gebetszeit. Oder dann aus Lukas, Jesus wurde immer bekannter. Die Menschen strömten in Scharen herbei, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Jesus hat die 3 Jahre, und 3 Jahre ist ja wirklich keine lange Zeit, der hat die 3 Jahre auf der Erde nicht sozusagen bis zur letzten Sekunde einfach ausgenutzt, um zu predigen und zu heilen, sozusagen das Maximum rauszuholen, damit die 3 Jahre bestens gefüllt sind. Nein, Jesus hat es für richtig gehalten, Pausen einzulegen. Pausen mit Gott. Und wenn er dann unterm Strich vielleicht nur 2,5 Jahre, wenn man es addieren würde, tätig war. Aber die Pausen, die waren eminent wichtig. Die waren die Grundlage für seine Tätigkeit. Was nützt jede noch so eifrige Tätigkeit, wenn wir nicht den Willen Gottes tun? Wenn die Tätigkeit nicht dem entspricht, was eigentlich Gott geplant hat. Wir müssen, genau wie Jesus, immer wieder die Stille suchen, die ungestörte Gemeinschaft mit Gott. Denn nur auf dem Boden von Gebet und Gehorsam kann unser Lebensbaum Früchte tragen, an denen Gott Freude hat. Alles andere ist aus der Perspektive der Ewigkeit sinnlos. Letztlich möchte Gott uns ganz persönlich, unser Herz, nicht einfach unsere Tätigkeit für ihn, er möchte unser Herz. Und deshalb ist es für uns überlebenswichtig, dass wir Zeit mit Gott verbringen. Nicht nur Zeit im Dienst für Gott. Wir verwechseln das so gern. Und wenn der Dienst für Gott uns wichtiger ist als Gott selbst, dann wird der Gottesdienst zum Götzendienst. Wenn der Dienst für Gott wichtiger wird als Gott selbst, wird der Gottesdienst zum Götzendienst. Wir können es uns neben den festen Gebetszeiten zur Gewohnheit machen, dass wir immer wieder kleine Pausen einlegen. Gebetspausen sozusagen. Und wenn die auch nur 2 Minuten dauern, kleine Momente, in denen wir Gott um Hilfe bitten, um Weisheit in einer unübersichtlichen Situation, um Liebe und Verständnis im Umgang mit schwierigen Zeitgenossen, um Mut, wenn es gilt, für die Wahrheit einzustehen, um Schutz, wenn es gefährlich wird. Wenn wir das machen, immer wieder solche kleinen Auftankpausen, das bringt Ruhe in unser Denken und Handeln, das macht uns gelassen, das gibt uns Sicherheit und Freude und Frieden und das macht uns im Innersten frei. Frei von widrigen Arbeitsbedingungen, frei von unliebsamen Kollegen, frei von quälenden Sorgen und perfiden Versuchungen. Und das richtet uns auf Gott aus. Wenn wir solche Gebetspausen einlegen, wenn es nur Päuschen sind, machen wir uns immer wieder mitten im Alltag klar, dass wir nicht einfach hier auf der Erde sind, um eine Familie zu gründen und tüchtig zu verdienen und gesund zu bleiben, sondern um für Gott und seine Sache einzustehen. Und für Gott zu leben, für Gott da zu sein, das macht mehr Freude als alles andere. Und das bringt uns langfristig den größten Gewinn. So, das war mein Neujahrsratschlag. Er war ein bisschen ungewöhnlich, einfach weil ich nicht, wie an diesem Tag üblich, zu noch größeren Anstrengungen, noch höherem Einsatz aufgefordert habe. Er war ein bisschen ungewöhnlich, weil ich stattdessen nahe lege, Pausen einzuschalten. Pausen an den richtigen Stellen und mit dem richtigen Ziel. Und wenn wir das tun, dann kann es ein gutes Jahr werden. Ein Jahr, in dem Gott uns persönlich und uns als Gemeinde seinen Weg führt. Sie denken, jetzt bin ich am Ende. Eigentlich ja, aber ich habe zum Schluss noch etwas, auf das ich Sie hinweisen möchte, etwas Überraschendes. Und zwar hat das mit der Geschichte zu tun, die wir ganz zu Anfang lasen aus Markus 6. Sie erinnern sich, Jesus wollte ja, dass seine Jünger sich ein wenig ausruhen können. Und deswegen sagt er, wir rudern über den See auf die andere Seite an einen einsamen Ort. Und dann machen wir mal Pause. Aber jetzt passen Sie mal auf, wie die Sache weitergeht. Ich habe vorhin bei Vers 32 gestoppt. Jetzt lese ich Vers 33. Aber man beobachtete sie bei der Arbeit und vielen war klar, wohin sie wollten. Da kamen die Leute aus allen umliegenden Ortschaften angelaufen und waren so auf dem Landweg noch vor ihnen dort. Es ist ein bisschen ungewöhnlich, dass man auf dem Landweg, der ja sicher viel länger ist, schneller ist als mit dem Schiff, auf der Direttissima sozusagen. Man kann vermuten, dass ein starker Gegenwind blies und dass die Jünger kräftig rudern mussten. Oder man kann vermuten, dass sie sich schon bei der Überfahrt eine kleine Pause gönnten und die Sache langsam anließen. Egal, als sie ankamen, da sind die ganzen Leute schon da. Und wie reagiert Jesus jetzt, als er die Leute sieht? Diese Leute, die ihm einfach keine Verschnaufpause gönnen. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Leute sah, ja, wie reagiert er da? Wird er wütend? Jagt er sie davon? Jetzt lasst uns endlich mal in Ruhe. Nein. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er nahm sich darum viel Zeit, sie zu lehren. Und was für eine Lehre ziehen wir daraus? Dass es hier so ganz anders kommt als geplant und gehofft? Ich meine, so wichtig Ruhepausen sind, sie sind nicht das Allerwichtigste. Manchmal schiebt Gott einen Auftrag dazwischen und dann muss die Pause pausieren. Jesus war offen für solche Eingriffe in seinen Zeitplan. Das finde ich toll. Jesus war flexibel. Er war offener als mancher von uns. Ich kenne jemanden, einen Lehrer, sagen wir mal, er heißt Klaus Prinzipienreiter. Der trägt schon lange im Voraus in seine Agenda ein, wann er eine Ruhepause einschalten will. Da steht dann zum Beispiel am Montag unter 13 bis 14 Uhr Mensch und Umwelt Klasse 4a. Und unter 14 bis 15 Uhr steht Treffen mit der Schulpsychologin. Und unter 15 bis 16 Uhr steht Klaus Prinzipienreiter. Er hat sich selber eingetragen. Und wenn es dann bei einer Sitzung mit den Kollegen darum geht, wer an dem Montagnachmittag eine Extraaufgabe übernimmt, da klappt er seine Agenda auf und sieht nach und sagt, bedauere, da habe ich bereits einen Termin. Ich hätte den Job ja gar zu gern übernommen, aber ich bin leider schon ausgebucht. Jetzt muss einer von euch einspringen. Nein, Jesus war zwar prinzipientreu, aber er war kein Prinzipienreiter. Er hat seine Agenda zugeklappt und hat die fest eingeplante Pause verschoben. Das konnte er. Zum Glück konnte er das. Zum Glück war er so flexibel. Wissen Sie, was sonst nicht passiert wäre, sonst wäre es nicht zu diesem fantastischen Wunder gekommen, das sich direkt dort anschließt, dass 5.000 Menschen, wahrscheinlich 10.000 oder 12.000 Frauen und Kinder mitgezählt, von 5 Broten und 2 Fischen satt wurden. Dieses Wunder, das folgt unmittelbar darauf, dass Jesus sich sagt, nein, jetzt streiche ich die Pause, jetzt bin ich für die Leute da. Manchmal belohnt Gott Überstunden mit einem ganz besonderen Segen. Also, das wünsche ich uns dieses Jahr, einen ausgewogenen Wechsel zwischen Arbeit und Erholung. Eine gesunde Balance zwischen Einsatz für Gott und Stille vor Gott. und eine große Portion Segen, eine große Portion Extra-Segen, wenn es dann doch einmal mehr zu tun gibt, als wir geplant haben. Jetzt möchte ich noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir sehr, dass du, als du die Welt geschaffen hast, auch Ruhe eingebaut hast. Sie gehört zu deinem Schöpfungswerk. Du hast es so gemacht, dass wir immer wieder schlafen können. Das in sich ist ein Geschenk. Wir powern nicht 24 Stunden einfach durch. Wir werden müde und wir dürfen uns legen und wieder neue Kräfte sammeln. Und wir dürfen auch tagsüber Pausen einlegen. Du hast es selber gemacht, als du auf der Erde warst, und wir wollen es dir nachmachen. Nicht um bequem zu sein, nicht um andere für uns arbeiten zu lassen, aber gerade damit wir wieder kräftig und frisch und ideenreich sind für gute Arbeit und gerade damit wir dann auch das Richtige tun und keinen Leerlauf betreiben und irgendetwas machen, was in Wirklichkeit sinnlos ist und in einer Sackgasse endet. Wir wollen das tun, was zum Ziel führt, was in den Himmel führt. Und das wissen wir nur, wenn wir uns an dich wenden und es uns immer wieder von dir sagen lassen. Bitte hilf uns, dass wir dieses Jahr unter deiner Führung gestalten, mit den rechten Arbeitszeiten und den rechten Arbeitspausen. Amen.